Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast.
18 Uhr Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Die Themen: 2 Milliarden Verlust, 5 Milliarden Abschreibungen. Ein ganz schlechtes Quartal auch von Credit Suisse. Einzelheiten und Gründe ausführlich in dieser Sendung. Die zwei Schweizer Geheimdienste werden zusammengelegt. Sie hielten voreinander zu viel geheim. Die Gewerkschaft Sina sagt Ja zum Gesamtarbeitsvertrag. Zwischenerfolg in der sehr zähen Auseinandersetzung im Baugewerbe. Später in der Sendung das Porträt eines nicht nur gemütlichen Berners, der zum typischen Genfer wurde und bald auch zum Präsident der Grünen. Die Reportage von der Zürcher Straße, wo die Behörden nicht mehr wegschauen wollen, sondern hingehen, wenn es Zoff gibt. Die Fragen zu Simbabwe, wo ein geschlagener Präsident auf seinem Thron verharrt und wo das verängstigte Volk schweigt. Und der Blick nach London, wo Tauben nicht vergiftet werden, sondern verängstigt. Echo der Zeit am Mikrofon Kaspar Selgo mit den Nachrichten Raphael von Matt.
Die Grossbank Credit Suisse ist im ersten Quartal 2008 in die roten Zahlen gerutscht. Der Verlust beträgt gut 2 Milliarden Franken. Finanzchef Renato Fassbind.
Das Resultat ist ganz klar sehr enttäuschend. Als Bank wollen wir natürlich Gewinne wirtschaften für unsere Kunden, aber auch für unsere Aktionäre. Der Grund für dieses schwierige Umfeld ist die Kreditkrise, vor allem natürlich in den USA. Und davon waren wir auch im ersten Quartal sehr stark betroffen, wie übrigens alle unsere Konkurrenten auch.
Die Credit Suisse musste wegen der Finanzkrise im ersten Quartal weitere 5,3 Milliarden Franken abschreiben. Insgesamt belaufen sich die Abschreibungen damit auf 10 Milliarden Franken. Zwei Schweizer Nachrichtendienste, die von zwei verschiedenen Departementen geführt werden. So präsentiert sich die Lage heute. Und weil es in der Vergangenheit immer wieder Reibereien gab, hat das Parlament dem Bundesrat einen Vorschlag gemacht. Man solle die beiden Nachrichtendienste, den Inland- und den Auslandnachrichtendienst, einem einzigen Departement zuteilen und zudem deren Zusammenarbeit regeln. Der Bundesrat hat sich heute grundsätzlich einverstanden erklärt mit diesem Vorschlag. Er erleichtere sicher die Führung der Nachrichtendienste. Der neu ausgehandelte Gesamtarbeitsvertrag für das Baugewerbe hat eine erste Hürde genommen. Die Delegierten der Gewerkschaft Sina haben dem Vertrag als erste Partei zugestimmt. Damit der neue Vertrag in Kraft treten kann, ist noch die Zustimmung der Gewerkschaft Unia und des Baumeisterverbandes nötig. Mit dem Vertrag von Lissabon will sich die Europäische Union eine Art eigene Verfassung geben. Nach mehreren anderen EU-Ländern hat jetzt auch die Große Kammer des deutschen Parlaments dem Vertrag mit großer Mehrheit zugestimmt. Die kleine Parlamentskammer ist Ende Mai an der Reihe. Die EU übt Kritik an der Nothilfe der italienischen Regierung für die krisende Fluggesellschaft Alitalia. Die EU-Kommission hält es für möglich, dass es sich beim 300-Millionen-Euro-Kredit für Alitalia um eine staatliche Beihilfe handelt. Und das wäre verboten. Viele Fragen seien aber noch offen, meinte der Kommissionssprecher. Seit Wochen steht die Regierung in Bulgarien in der Kritik. Sie sei korrupt, Geld aus der EU verschwinde in dunklen Kanälen und es gebe Verbindungen zwischen der Regierung und der Mafia, so die Vorwürfe. Jetzt hat Regierungschef Stanishev reagiert und sein Team umgebildet. 4 Minister müssen gehen. Außerdem wird ein zusätzlicher Posten geschaffen, der sich nur damit beschäftigt, wie die Gelder der EU in Bulgarien eingesetzt werden. Die Krise wegen der weltweit steigenden Preise für Nahrungsmittel hat nun auch Auswirkungen auf die Konsumenten in den USA. Eine Tochterfirma der Walmart-Kette hat den Verkauf von Reis rationiert. Die Kundschaft darf pro Einkauf noch höchstens 4 Säcke Reis à 9 Kilogramm kaufen. Damit reagiert das Unternehmen auf Meldungen über Engpässe und Hamsterkäufe. In Thailand, dem weltweit größten Reisexporteur, kostete heute eine Tonne Reis erstmals mehr als 1.000 Dollar. Um die Hungerkrise zu bekämpfen, sollten die armen Länder nicht nur Nahrungsmittel erhalten, sondern auch Saatgut und Dünger. Dies fordert Jacques Diouf, der Generaldirektor der Welternährungsorganisation FAO. Durch den Zugang zu Saatgut für alle könnte der Hunger gebremst werden. Laut der FAO gibt es derzeit 82 Länder mit gravierenden Defiziten bei der Nahrungsmittelproduktion. Hinter vorgehaltener Hand munkelte man es schon länger. Nun hat der syrische Präsident Assad erstmals offiziell darüber gesprochen, dass die Türkei zwischen Syrien und Israel vermittle. In einem arabischen Zeitungsbericht wird Assad mit den Worten zitiert, Die indirekten Verhandlungen würden bereits seit einem Jahr geführt. In letzter Zeit sei nun Bewegung in die Verhandlungen gekommen. Für direkte Verhandlungen mit Israel sei es aber noch zu früh, so Assad weiter. In die Friedensverhandlungen zwischen den pakistanischen Taliban und der Regierung kommt offenbar Bewegung. Die Regierung hat einen Friedensvertrag aufgesetzt, der zurzeit diskutiert wird. Dieser Vertrag sieht vor, dass die Regierungstruppen das Gebiet der Taliban verlassen. Auf der anderen Seite würden die Extremisten ihre Angriffe auf die Regierungstruppen stoppen. Die Taliban gaben unterdessen bekannt, sie würden bis auf Weiteres keine Anschläge mehr verüben. Neben Hiobsbotschaften gibt es aus der Wirtschaftswelt auch Meldungen von Firmen, die wachsen. So hat Amazon, der größte Online-Händler der Welt, im ersten Quartal 30% mehr Gewinn gemacht als in den ersten drei Monaten des Vorjahrs. Auch der Umsatz stieg, und zwar um 37%. Im Vorfeld der Olympischen Spiele in Peking hat die chinesische Regierung alle ausländischen Besucher ausdrücklich willkommen geheißen. Die Regierung garantiere die Sicherheit aller Olympiabesucher, sagt eine Sprecherin des Außenministeriums in Peking. China sei ein sicheres Land, versicherte das Ministerium. Hintergrund der Beteuerungen sind die gewalttätigen Proteste gegen China beim Olympischen Fackellauf in London, Paris und San Francisco. Beim Tennisturnier von Monte Carlo hat sich Roger Federer für den Viertelfinal qualifiziert. Dies dank eines klaren Zweisatzsieges gegen den Franzosen Gael Monfils. Im Viertelfinal trifft Federer morgen auf den Argentinier David Nalbandian. Das Opernhaus Zürich möchte, dass seine Aufführungen während der Fußball-Europameisterschaft eurofrei bleiben. Da das Haus in der Fanmeile liegt und daher auch in der Lärmmeile, lässt es Schallschutzfenster einbauen. Nach Trix und Flix, den beiden Maskottchen für die Fußball-EM, nun Cooley. So heißt das Maskottchen der Eishockey-Weltmeisterschaft 2009 in der Schweiz. Cooley ist eine sportliche Kuh in Hockeymontur. Die Namensgebung war über einen Wettbewerb erfolgt. Das Maskottchen wurde heute, genau ein Jahr vor dem WM-Start, im Beisein von Altbundesrat Adolf Ogi getauft.
Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News, die weiteren Themen. Musterschülerin mit miesen Noten. Die Credit Suisse macht zwar weniger Fehler als die UBS, aber das nützt ihr kaum. Der Schwerpunkt zu schlechten Zahlen und guten Gründen. Zu geheime Dienste. Die Schweizer Secret Services werden zusammengelegt, weil sie nicht miteinander reden. Uli Leuenberger ist auch Ueli Leuenberger. Der neue Präsident der Grünen passt auf beiden Seiten. Hingehen statt wegschauen. Zürich schickt Konfliktarbeiter auf die Gasse. Und wir gehen mit. Es läuft und läuft und läuft. Der Umsatz bei VW stimmt, der Gewinn stimmt, der Aktienkurs stimmt und trotzdem hat man Krach. Es ging und ging und ging einfach nichts. Jetzt kaschiert der bulgarische Premier seine eigene Passivität mit einem Personalwechsel. Es geht und geht und geht nichts weiter. Simbabwe nach den Wahlen. Die Opposition hat gewonnen, der Präsident bleibt sitzen, die Bevölkerung leidet. Und Jagd auf die Ratten der Lüfte. Im Londoner Hightech-Bahnhof vertreibt man die Tauben. Altmodisch, man macht ihnen Angst. Echo der Zeit. Jetzt also auch die Credit Suisse. In den ersten drei Monaten dieses Jahres hat die Grossbank einen Verlust von 2,1 Milliarden Franken eingefahren und schreibt insgesamt 5,3 Milliarden ab. Diese zweite große Bank der Schweiz hat damit bis jetzt auch schon rund 10 Milliarden Franken abgeschrieben als Folge der Finanzkrise. Zuerst die Fakten, Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Sie galt schon fast als Musterbank. Während im Februar zahlreiche Großbanken tief in der Finanzkrise steckten, publizierte die Credit Suisse ein Rekordergebnis für das vergangene Jahr. Doch dann mehrten sich die Anzeichen, dass die Finanzkrise auch vor der Credit Suisse nicht Halt machen würde. Hat sich die Schweizer Großbank nun doch auch verspekuliert im amerikanischen Subprime-Markt? Finanzchef Renato Fassbind:
Die Positionen, die wir auf unserer Bilanz haben, haben nichts mit Spekulation zu tun. Wir sind bereits im Jahr 2006 aus den Subprime-Exposures, also den Risiken im Subprime-Markt, bewusst ausgestiegen und sind entsprechend auch viel weniger betroffen wie andere Institute.
Die Subprime-Krise ist aber längst nicht mehr nur eine Subprime-Krise. Die Turbulenzen haben mittlerweile auch auf andere Geschäftsfelder übergegriffen. In zwei von diesen Geschäftsfeldern hat die Credit Suisse besonders stark erwischt. Zum einen bei den Papieren, die mit Geschäftshypotheken abgesichert sind und die im Zuge der Krise an Wert verloren haben, und zum anderen bei Krediten, die die CS an Firmen vergeben hat, damit diese andere Firmen kaufen können. Diese beiden Geschäftsfelder sind wichtig für die Grossbank. Entsprechend groß waren hier die Abschreibungen. Trotz der milliardenschweren Abschreibungen steckt die Credit Suisse aber immer noch mit rund 40 Milliarden Franken in diesen beiden Geschäftsfeldern. Das Risiko, das mit diesen 40 Milliarden noch verbunden ist, das beunruhigt Finanzchef Renato Fassbind aber nicht mehr.
Zunächst möchte ich einmal betonen, dass wir diese Beträge um weit über 50% reduziert haben über die letzten 6 Monate. Wir haben die auch sehr bewusst und seriös bewirtschaftet. Ich denke auch, dass mit den Abschreibungen, die wir jetzt vorgenommen haben, im ersten Quartal wir durchaus bei den Marktbewertungen liegen. Und deswegen fühle ich mich an sich recht gut über die Bewertungen, die wir haben.
Tatsache ist aber, die Credit Suisse musste allein im ersten Quartal 5,3 Milliarden Franken abschreiben. Damit gehört die Credit Suisse seit heute nun zu den Banken, die mit am stärksten unter der Finanzkrise zu leiden haben. Das Vertrauen der Kunden wird auf eine harte Probe gestellt. Renato Fassbind sieht aber kein Problem für das Image der Bank, auch in der Schweiz nicht.
Basierend auf den Neugeldzuflüssen, die wir haben, sind wir sehr zufrieden mit dem Image, das wir haben hier.
Der Neugeldzufluss hält an. Im Private Banking hat die Credit Suisse insgesamt 17 Milliarden Franken Neugeld bekommen, das sie verwalten soll. Fast die Hälfte davon stammt aus der Schweiz. Gut möglich, dass die Credit Suisse hierzulande davon profitiert, dass die andere Schweizer Grossbank, die UBS, deutlich tiefer in der Finanzkrise steckt.
Evelyn Kobler. Mit den rund 10 Milliarden Franken, die sie bis jetzt hat abschreiben müssen, steht die Credit Suisse zwar immer noch besser da als ihre Rivalin UBS, aber auch deutlich schlechter als bisher angenommen. Das zeigt, auch wer bei den amerikanischen Ramsch-Hypotheken zurückhaltend war, kann sich den Folgen der Kreditkrise nicht mehr entziehen. Erläuterungen, Gründe im Beitrag von Wirtschaftsredaktor Beat Zoltermann.
Wer zu früh jubelt, den bestraft die Kreditkrise. Erst ein paar Monate ist es her, da verkündeten die CS-Chefs nicht ohne Stolz und Genugtuung, dass sie sich von der schieren Gier nicht hätten blenden lassen und früher als zahlreiche Konkurrentinnen, UBS, Citibank, Merrill Lynch und andere, erkannt hätten, ab wann man von diesen giftigen US-Ramsch-Hypotheken besser die Finger lässt. Dank beinahe optimalem Timing erwirtschaftete die Credit Suisse auch dann noch Gewinne, als der Subprime-Sturm schon heftig in der Branche wütete und bei anderen Banken Milliardenabschreiber sowie Milliardenverluste forderte. Doch jetzt hat's also auch die vermeintliche Musterschülerin Credit Suisse erwischt. Manuel Ammann, Professor für Finanzwissenschaften an der Universität St. Gallen, sagt, das sei nur eine Frage der Zeit gewesen.
Ich denke, es ist eine Illusion, zu glauben, dass eine Bank, welche sehr stark in diesem Investmentbanking-Geschäft tätig ist, eine solche Krise einfach unbeschadet überstehen könnte.
Stark exponiert, weltweit vernetzt, da bleibt eine Subprime-Krise nicht lange nur eine Subprime-Krise.
Wenn ein solcher Bereich natürlich zusammenbricht, dann schlägt das Wellen und führt dazu, dass natürlich auch in anderen Bereichen die Anleger vorsichtiger werden.
Und diese Vorsicht hat zur Folge, dass die Anleger und die Banken sich gegenseitig kein Geld mehr ausleihen wollen oder lediglich zu massiv höheren Zinsen. Das Geschäft harzt, kommt zum Erliegen, für die Banken gibt es fast nichts mehr zu tun. Schadensbegrenzung wird beinahe zum Hauptgeschäft, wenigstens im Investmentbanking. Und diese Schadensbegrenzung führt zu weiteren Schäden. Eine dritte Abschreibungswelle erfasste die Märkte im März. Im Zentrum standen dabei nicht mehr allein die Ramsch-Hypotheken, sondern auch andere Kreditbereiche. Die Subprime-Krise ist definitiv zur umfassenden Kreditkrise geworden. Darüber wird jetzt abgerechnet. Und abrechnen heißt abschreiben und abstoßen, auch wenn sich dabei die Unternehmenszahlen tiefrot verfärben. Dieses Mal auch bei der Credit Suisse, denn die Bank war zwar zurückhaltend bei Wohnhypotheken, aber dick im Geschäft bei kreditfinanzierten Unternehmensübernahmen und Geschäftshypotheken, zwei stark betroffene Bereiche. Abschreiben und abstoßen also, einen anderen Ausweg aus der Krise gibt es nicht. Und die Aufräumarbeit ist noch lange nicht vorbei. Noch immer stehen riesige Risikopositionen in den CS-Büchern, je rund 20 Milliarden Franken bei den Geschäftshypotheken und den kreditfinanzierten Übernahmen. Nicht alles muss wertlos sein, betont Manuel Ammann, der Direktor des Schweizerischen Instituts für Banken und Finanzen. Trotzdem sei Eile angebracht.
Es ist tatsächlich so, dass wir in der nächsten Zeit ein generelles Ansteigen der Ausfallraten beobachten werden. Das heißt, es wird nicht eng begrenzt sein auf jetzt diese Subprime-Hypotheken, sondern wir werden bemerken, dass die Ausfallquote generell ansteigt bei Unternehmenskrediten, bei Geschäftshypotheken, insbesondere auf dem amerikanischen Markt.
Je nach Entwicklung auf den Kreditmärkten kann dies bedeuten, dass es zu weiteren Abschreibern kommen kann. Auch bei der Credit Suisse ist dies denkbar. Konzernchef Brady Dugan wollte weitere Wertberichtigungen für die Zukunft nicht ausschließen, auch wenn sich im April die Märkte wieder stabilisiert hätten. Vorsicht sei angebracht, denn das Licht am Ende des Tunnels habe sich allzu oft als entgegenkommender Zug herausgestellt.
Beat Soltermann, Hintergrund zu den Verlusten von Credit Suisse. Dass die Schweizer Nachrichtendienste nicht voneinander wissen, was sie tun und jeder vor allem für sich selber schaut, damit soll nun Schluss sein. Der Bundesrat ist bereit, den Inland- und den Auslandnachrichtendienst unter einem Dach zu vereinen, so wie es das Parlament gefordert hat. Die Regierung gibt damit ihren jahrelangen Widerstand gegen eine solche Lösung auf. Philipp Burkhardt.
Was zwischen den beiden Schweizer Nachrichtendiensten in den letzten Jahren falsch gelaufen ist, hat der Fall Covassi exemplarisch gezeigt. Claude Covassi war als Informant sowohl für den Dienst für Analyse und Prävention im Justizdepartement tätig, der für die Sicherheit im Inland zuständig ist, als auch für den strategischen Nachrichtendienst im Verteidigungsdepartement, der sich die Informationen im Ausland beschafft. Das Peinliche dabei: keiner der beiden Dienste wusste, dass Covassi auch für den anderen Dienst aktiv war. Dieses Beispiel sei für den Mangel an Zusammenarbeit zwischen den Diensten symptomatisch, folgerte die Geschäftsprüfungsdelegation des Parlaments in ihrem Bericht über die Affäre Covassi und forderte deshalb, nicht zum ersten Mal übrigens, dass die beiden Dienste enger zusammenarbeiten müssten. Der Bundesrat hat sich immer vehement gegen eine solche Lösung gewehrt. Gestern nun hat er Einsicht gezeigt und die Unterstellung unter ein einziges Dach überraschend doch noch gut geheißen. Der Präsident der Geschäftsprüfungsdelegation, CSP-Nationalrat Hugo Fasel, atmet auf.
Endlich, weil die Geschäftsprüfungsdelegation hat sich jetzt während Jahren konsequent dafür eingesetzt, dass endlich die Nachrichtendienste unter eine gemeinsame Führung kommen, weil die Effizienz massiv gelitten hat.
Eine lange und mühselige Experimentierphase mit verschiedenen Zusammenarbeitsmodellen hat damit ein Ende. Zuerst probierte es der Bundesrat mit einem Nachrichtendienstkoordinator, der die beiden Dienste zusammenführen sollte. Ohne Erfolg, er wurde wieder abgesetzt. Dann versuchte es der Bundesrat mit sogenannten Plattformen, wo sie Vertreter beider Dienste treffen und Informationen austauschen sollten. Auch ohne Erfolg. Diese Plattformen seien zeitweise nicht einmal besetzt gewesen, musste die Geschäftsprüfungsdelegation erstaunt feststellen. Durch die Unterstellung beider Dienste in einem Departement dürfte der Informationsfluss nun wesentlich besser werden, ist Hugo Fasel überzeugt.
Ich denke auch, dass eine gemeinsame Führung den Vorteil hat, dass der Auftrag als solcher besser wird, aber auch eine gemeinsame und einheitliche Kontrolle stattfindet. Da sehe ich ein ganz klares Verbesserungspotenzial.
In welchem Departement die beiden Nachrichtendienste künftig angesiedelt werden, das lässt der Bundesrat noch offen. Entscheidend wird in diesem Zusammenhang sein, ob die Regierung im nächsten Monat die Schaffung eines neuen Sicherheitsdepartements beschließt und welche Teile zu diesem Departement gehören würden.
Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt. Ueli Leuenberger. So wird der neue Präsident der Grünen Partei der Schweiz heißen. Er dürfte am Samstag problemlos gewählt werden. Der Name des Genfer Nationalrates verrät es. Ueli Leuenberger stammt ursprünglich aus der Deutschschweiz, aus Oberönz im Kanton Bern. Doch schon seit mehr als 30 Jahren ist Genf seine zweite Heimat. Der 56-jährige Leuenberger spricht primär Französisch, aber mit Berner Akzent. Er hat so quasi optimale Voraussetzungen, um die Funktion eines Brückenbauers zwischen den Kulturen zu spielen. Unser Korrespondent in der Westschweiz, Patrick Mühlhauser, porträtiert den künftigen Präsidenten der Grünen.
In Genf wird Ueli Leuenberger, wie er genannt wird, auch gerne mal mit einer Wassermelone verglichen. Außen grün, innen rot. Denn soziale und gewerkschaftliche Fragen lagen ihm schon immer am Herzen. In Luzern, wo Leuenberger eine Kochlehre machte, vertrat er die Interessen der Lehrlinge. Mit 20 zog er nach Genf und wurde Fabrikarbeiter, ließ sich später zum Sozialarbeiter ausbilden und leitete ein Zentrum für Asylbewerber. Er könnte gerade so gut in ihrer Partei sein, stellt die Genfer SP-Nationalrätin Maria Roth Bernasconi fest.
In diesem Sinn ist Ueli für mich ja eigentlich fast kein Grüner, aber er ist glaube ich schon überzeugt auch von der Dauerhaftigkeit der Entwicklung natürlich.
In der Tat, Leuenberger ist ein entschiedener Gegner der Atomenergie und ein Verfechter des öffentlichen Verkehrs. Er fährt nicht Auto, ja, hat nicht mal einen Führerschein. Er trat erst spät als 36-Jähriger der Grünen Partei bei. In dieser damals kleinen politischen Gruppierung machte Leuenberger rasch Karriere. Genfer Parteipräsident, Stadtparlamentarier, Kantonsparlamentarier und seit 2003 Nationalrat. Eric Büderi ist Journalist bei der Zeitung Tribune de Genève. Er hat Leuenbergers Karriere über Jahre mitverfolgt.
C'est un type de tempérament, donc il va pas lâcher. Il sera certainement têtu, oui, dans l'affrontement.
Leuenberger sei temperamentvoll, lasse nicht locker und könne auch stur sein. Und er sei ein typischer Genfer.
C'est un roman comme un autre à Genève, c'est-à-dire qu'ils viennent de partout. Les forces de connaître un peu toutes les facettes de ce pays multiple.
Leuenberger sei ein Roman wie viele andere in Genf. Sie kämen von überall her. Leuenberger ursprünglich aus dem Kanton Bern. Dadurch kenne er die verschiedenen Facetten dieses Landes. Das sei eine seiner Stärken, findet Journalist Eric Büderi. Uli Leuenberger kann aber auch provozieren. Christian Lüscher, Genfer Nationalrat für die Liberale Partei, erinnert sich an eine Situation im Kantonsparlament vor 5 Jahren.
Où il avait placé un Pinocchio devant Madame Micheline Spöri, alors qu'elle parlait, ce qui était une façon de la traiter de menteuse.
Leuenberger habe einen Pinocchio auf dem Rednerpult vor die damalige liberale Justiz- und Polizeidirektorin Micheline Spöri platziert, um diese als Lügnerin zu bezeichnen. Es ging um den fragwürdigen Polizeieinsatz während der Ausschreitungen rund um den G8-Gipfel. Er habe niemanden persönlich verletzen wollen und sich auch entschuldigt, rechtfertigt Uli Leuenberger heute diese Aktion. Trotz dieses Ausrutschers. Uli Leuenberger wird in Genf von allen politischen Schattierungen geschätzt als engagierter, intelligenter und umgänglicher Gesprächspartner.
Wenn wir Probleme haben, wir können mit ihm sprechen. Und das ist gut in der Schweiz für politische Sache.
Sagt sogar der Genfer SVP-Nationalrat André Raymond, der das Heu nun wahrlich nicht auf der gleichen Bühne hat. Uli Leuenberger sei kein Dogmatiker und offen für den Dialog. Das zeichne ihn aus, erklärt Patrice Muni, der grüne Genfer Stadtpräsident.
Il fait partie de ces gens fait de conviction très très fort, d'une grande intégrité. Et qui est toujours resté ouvert au dialogue, ce n'est pas un dogmatique.
Leuenberger hat die letzten 4 Jahre als Vizepräsident die Marschrichtung der Grünen Partei maßgeblich mitbestimmt. Ein Kurswechsel sei mit ihm als Präsident deshalb nicht zu erwarten, sagt er selbst. Allerdings, die Grüne Partei sei stark gewachsen, er wolle parteiintern die Fachleute besser verknüpfen und den Dialog fördern.
In dieser Auseinandersetzung kann man ja auch die Linie präzisieren und gewisse Projekte überprüfen und ändern oder besser ausarbeiten.
Das Ziel ist klar, die Grüne Partei soll so stark werden, dass sie im Alleingang Referenden und Initiativen gewinnen kann. Und was wäre für den gelernten Koch Leuenberger ein Menü ohne Dessert? Auf der Speisekarte steht ein Sitz im Bundesrat.
Ich will, dass eine Grüne oder ein Grüner auch in den Bundesrat einzieht. Wir sehen dann, wann das wirklich möglich sein wird.
Sagt Uli Leuenberger bestimmt, aber ruhig und freundlich wie immer. Trotz klarem Machtanspruch, wirklich böse, kann diesem stolzen Großvater mit grauer Mähne und melancholischem Blick niemand sein.
Das Porträt von Uli Leuenberger, skizziert von Patrick Mühlhauser. Gewaltexzesse von Jugendlichen im Ausgang. Um das in den Griff zu bekommen, hat die Zürcher Stadtregierung ein ganzes Bündel von Maßnahmen beschlossen. Ein Element davon, die Verstärkung der Gassenarbeit. Unter dem Titel Zürich Courage sind nun sogenannte Anti-Konflikt-Teams unterwegs. SIP Zürich nennen sie sich, SIP für Sicherheit, Intervention, Prävention. Sonja Schmidmeister war mit einem SIP-Team unterwegs.
Beim Bootsteg neben dem Landesmuseum an der Limmat. Ein Kommen und Gehen, hier treffen sich etliche Jugendliche. Die SIP-Leute gehen auf die Gruppen zu und suchen das Gespräch. 2 junge Männer wollen unbedingt einen Rap vortragen.
Bang! Ich hab Kugeln im Lauf.
Bang! Bang! Bang!
Junge, wir sind voll drauf.
Bang! Bang! Bang!
Junge, gib mir dein Geld.
Bang!
Das klingt nach rücksichtslosen, gewaltbereiten und höchst unanständigen Jugendlichen. Die SIP-Frau, eine Sozialarbeiterin, hakt ein.
Du weißt, von was du singst?
Ja,
Vertrocken vorhin ohne Vaseline mit der Cousine.
Und wenn du jetzt so, ist das das jetzt so dein Lebensstil?
Nein, das ist einfach drauf sein.
Das ist einfach drauf sein.
Wissen Sie, wenn sie fragt nach, spiegelt sein Verhalten und innert wenigen Minuten kippt die Stimmung. Plötzlich erzählt der junge Mann, wie er Gewalt schon am eigenen Leib erlebt hat.
Oder wenn man mit 10 Leuten, wie es leider momentan ist, da in Zürich, mit 10 Leuten auf eine Person geht. Ich weiss, wie das ist. Okay. Mich haben wir auch schon geschlagen mit 10 Leuten.
Also du findest es grundsätzlich gar nicht gut?
Nein, weil es ist einfach feige.
Und muss was mit einer Provokation begann, endet mit differenzierten Gedanken über die eigene Befindlichkeit, über Gruppenzwänge und die Schwierigkeiten, sich in der multikulturellen Gesellschaft zurechtzufinden. Das Gespräch endet abrupt, aber herzlich.
Ja, Entschuldigung, ich muss gehen, es tut mir wirklich leid. Es hat mir wirklich gefallen, ich kann nur sehr viel erzählen. Ja, auf Wiedersehen. Danke vielmals.
Ziel solcher Gespräche ist, dass sich die Jugendlichen bewusst werden, was sie rappen, was sie sagen, was sie tun. Das versuchen die SIP-Leute auch in brenzligeren Situationen, bei Schlägereien etwa, zu erreichen. Denn nur wer eigenes, aggressives Verhalten erkennen und hinterfragen kann, wird bei nächster Gelegenheit allenfalls friedlicher handeln. Seit November sind die auf Jugendliche spezialisierten Patrouillen am Wochenende und nachts im Einsatz. Überall dort, wo Konflikte absehbar sind. In der Ausgehzone vom Hauptbahnhof bis Zürich West, an der Seepromenade oder im Umfeld von Clubs und Konzertlokalen. Sie tragen Schirmmützen und dunkelblaue Westen. Am Rücken leuchtet der weiße Schriftzug SIP Zürich. Die SIP-Leute haben aber weder Waffen noch Bußenzettel dabei. Ihre Aufgabe: intervenieren gegen Gewalt, Vandalismus, Abfall oder Lärm. Sabine Bruder von der SIP-Leitung ist überzeugt, dass die Wirkung bereits spürbar ist.
Also die soziale Kontrolle ist viel grösser durch das, dass wir eine grössere Präsenz haben im öffentlichen Raum. Die Jugendlichen wissen, wir sind da, wir haben Präsenz, wir gehen in Kontakt, wir schauen, wie sie sich verhalten. Wir sind da, wir sehen, was läuft.
Hinsehen, wo andere wegschauen, Präsenz markieren. Mit diesem Prinzip soll die Großstadt zum Dorf werden, wo auffällige Jugendliche nicht anonym bleiben.
Die Jugendlichen, die kommen ja sehr oft vom Land. Zum Teil wollen sie ein bisschen Action machen. Und die dann so sehr auffällig werden und klar Grenzen überschreiten, die werden entanonymisiert. Also da wollen wir einen Namen, da kommen sie auch in die Verantwortung. Sie wissen, wir kennen sie.
Für Personenkontrollen müssen die SIP-Leute die Polizei holen, denn sie sind nicht befugt, Jugendliche zu überprüfen oder festzuhalten. Ihre Waffe ist das Wort. Ob sie damit Gewalt tatsächlich vermindern können, ist schwer zu messen. Daher ist das Projekt bis Ende 2009 befristet. Dann werden die Einsatzprotokolle ausgewertet und entschieden, ob die Arbeit der SIP-Leute bringt, was man sich in Zürich davon verspricht.
Sonja Schmidmeister in Zürich. Sie hören Echo der Zeit mit diesen weiteren Themen. Gute Zahlen und schlechtes Klima bei VW. Schlechte Politik und neue Leute in Bulgarien. Neue Sieger und alte Machthaber in Simbabwe. Und alte Methoden im neuen Bahnhof in London. Davon können die meisten Manager und Aktionäre nur träumen. Eine Generalversammlung, an der nur fantastische Zahlen präsentiert werden. Wie heute beim Volkswagen-Konzern. Im letzten Jahr wurden so viele Autos verkauft wie noch nie. Der Aktienkurs des größten Autobauers Europas stieg um mehr als 80%. Und trotzdem war die Stimmung im Kongresszentrum Hamburg angespannt. Denn bei VW tobt ein erbitterter Machtkampf zwischen den Großaktionären. Porsche will seinen Einfluss ausweiten, das Land Niedersachsen umgekehrt will seine Sperrminorität von 20% verteidigen. Deutschland-Korrespondentin Ursula Hürzeler, Showdown in Hamburg.
Bei VW lagen heute die guten und die schlechten Nachrichten nah beisammen. Die guten überbrachte VW-Chef Winterkorn den Aktionären gleich zu Beginn. Das letzte Jahr, sagte er, sei überaus erfreulich gewesen, ja das Beste überhaupt in der bisherigen Unternehmensgeschichte.
Niemals zuvor hat der Volkswagen-Konzern so viele Autos verkauft und niemals zuvor haben wir damit so viel gutes Geld verdient.
Und so soll es weitergehen. Vollgas wolle man geben, versprach Martin Winterkorn, die Produktivität steigern, Kosten senken, neue Modelle entwickeln und noch konsequenter als bisher die globalen Märkte erobern. Kurzum, 6 Millionen verkaufte Autos im Jahr sind gut, mehr wären noch besser. Bei Porsche, dem neuen Großaktionär, sieht man das genauso. Ein Grund, weshalb der VW-Chef es ausgesprochen begrüßt, dass der Sportwagenbauer aus Süddeutschland seine bisherige Beteiligung auf mindestens 51% aufstocken will. Denn, so Winterkorn,
dieser Schritt zeigt, wie nachhaltig das Engagement der eigenen Familien von Porsche ist.
Soweit die schöne, die dynamische Seite von VW. Dass es in ihrem Unternehmen daneben aber auch noch eine andere, eine hässliche gibt, das spürten die Aktionäre schon bei ihrer Ankunft. Vor dem Kongresszentrum demonstrierten nämlich Hunderte von VW-Arbeitern. Sie halten nichts vom neuen Mitbesitzer, signalisieren offenen Widerstand. Wir wollen Mitbestimmung statt Monarchie, stand auf einem Transparent, und Bernd Osterloh, der oberste Arbeitnehmervertreter bei VW, machte klar, dass die 360.000 Angestellten nicht zulassen wollen, dass ihr Einfluss beschnitten wird und bei VW künftig Porsche allein das Sagen haben soll.
Angriffe unseres Großaktionärs Porsche auf die Belegschaft von Volkswagen und Audi sind dabei kontraproduktiv. Sie sind menschlich fragwürdig und unternehmerisch unklug. Die Belegschaften von Audi und Volkswagen sind stolz und selbstbewusst. Die Herren werden lernen müssen, dieses Unternehmen kann man zwar an der Börse übernehmen, aber es wird niemals möglich sein, Volkswagen gegen die Belegschaften zu führen.
Die scharfe Warnung kommt nicht von ungefähr, denn tatsächlich macht Porsche-Chef Wedekind kein Hehl daraus, dass er allein künftig den Wolfsburgern den Kurs vorgeben will. Dafür aber muss er zunächst das sogenannte VW-Gesetz kippen, das nicht nur die Arbeitnehmer schützt, sondern auch dem Land Niedersachsen eine Sperrminorität einräumt. Können normalerweise nämlich erst 25% der Aktionäre wichtige Entscheide verhindern, reichen bei VW bereits 20. Ein überholtes Privileg, findet der machtbewusste Porsche-Chef. Er warb heute bei den Aktionären für eine entsprechende Satzungsänderung, genauso wie übrigens auch die Niedersachsen, die über 21% der VW-Aktien verfügen und deshalb für den Status quo kämpfen. Noch ist nicht entschieden, wer bei diesem Showdown gewinnt. Der niedersächsische Ministerpräsident Wulff kann sich allerdings schon ausmalen, wie es weitergeht.
Es gibt zwei Möglichkeiten, man einigt sich. Und wenn man sich gar nicht einigen kann, und bei dem einen Punkt können wir uns offenkundig nicht einigen, da kann dann einer auch noch nachgeben, das passiert aber nicht, dann müssen die Gerichte entscheiden.
Viele Kleinaktionäre schüttelten heute ob dieser verfahrenen Situation nur noch den Kopf. Sie stellen sich schon auf jahrelange juristische Verfahren ein und glauben schlicht nicht daran, dass zwei zerstrittene Unternehmenseigner letztlich VW nützen könnten. Tolle Jahresbilanzen hin oder her.
Deutschland-Korrespondentin Ursula Hürzeler. Korruption, Mafia, Misswirtschaft. Das EU-Neumitglied Bulgarien wird mit wenig schmeichelhaften Begriffen in Verbindung gebracht. Die Regierungskoalition des sozialistischen Premierministers Sergei Stanischew steht seit Wochen unter massivem Druck. Ihr wird vorgeworfen, nicht mit genügender Härte gegen das organisierte Verbrechen vorzugehen und die von Brüssel überwiesenen Fördermittel in die falschen Kanäle zu lenken. Nun hat der Regierungschef sein Kabinett umgebildet. Er hofft damit, die Wählerschaft und die EU milde zu stimmen. Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann.
Die neue Hoffnungsträgerin heißt Meglena Plukchieva und war bisher bulgarische Botschafterin in Deutschland. Die dynamische 52-Jährige mit dem rotblonden Kurzhaarschnitt soll der schwer angeschlagenen Regierung ein neues Gesicht geben. Ihr alter Ruf einer eisernen Lady voraus. Deshalb wird Plukchieva als stellvertretende Regierungschefin künftig überwachen, ob die Unterstützungsgelder der EU korrekt verwendet werden. Brüssel zahlt in den nächsten Jahren Milliarden Euro für Infrastrukturprojekte wie den Straßenbau oder für die Modernisierung der Landwirtschaft und will eine Garantie dafür, dass das Geld an die richtigen Empfänger gelangt. Sollte dies nicht der Fall sein, wird sich die EU weiterhin erlauben, Kohäsionsbeiträge an Bulgarien zurückzuhalten. Der nächste Fortschrittsbericht vom Juni wird Auskunft darüber geben. Meglena Plukchieva soll aber nicht nur im Verkehr mit Brüssel die Kastanien für ihren Premier aus dem Feuer holen. Nein, an ihr ist es auch, der inzwischen völlig unbeliebten Regierung ein Jahr vor den Wahlen zu neuer Popularität zu verhelfen. 5 Misstrauensanträge hat der Ministerpräsident Stanischew seit seinem Amtsantritt zu überstehen, den letzten vor 14 Tagen. In der Bevölkerung genießt die aus 4 sehr unterschiedlichen Parteien zusammengewürfelte Mitte-Links-Koalition kaum mehr Vertrauen. Würde am nächsten Sonntag gewählt, hätte sie die Unterstützung von nur noch einem Fünftel der Bevölkerung. Eine Serie von haarsträubenden Korruptionsfällen hat vor allem das Innenministerium und dessen Vorsteher Roman Petkoff in Verruf gebracht. Der mächtige und selbstherrliche Petkoff musste schließlich den Hut nehmen, weil ihm die Kontrolle über die Polizei entglitt. Zwei hochrangige Beamte wurden wegen Begünstigung und Kontakten zum organisierten Verbrechen verhaftet. Außerdem zeigt sich die Polizei außerstande, die zahlreichen Morde aufzuklären, die in der bulgarischen Business- und Unterwelt fast schon zum Alltag gehören. Schließlich müssen weitere drei Minister wegen Misswirtschaft oder Verdachts auf Veruntreuung ihre Posten räumen. Neben dem Verteidigungsminister sind dies der Landwirtschaftsminister von der Partei der türkischen Minderheit sowie der Gesundheitsminister, der, wie so viele seiner Amtskollegen in Osteuropa, am Versuch gescheitert ist, das hochdefizitäre Gesundheitswesen zu reformieren. Ob die Kabinettsumbildung mehr ist als bloße Kosmetik oder gar ein Täuschungsmanöver, wie die Kritiker der rechten Opposition behaupten, wird sich zeigen müssen. So rasch wird das EU schlusslich Bulgarien die rote Laterne, aber wohl nicht los.
Mark Lehmann ist DRS Osteuropa-Korrespondent. Don't be afraid, change is coming. Es werde bald besser, verkündet der Erzbischof der anglikanischen Kirche in Simbabwe, heute einer verängstigten, verarmten Bevölkerung. Das Gerangel um die Wahlen dauert an. Präsident Mugabe weigert sich zu akzeptieren, was geschehen ist, dass er und seine Partei nämlich die Wahl des neuen Parlaments und wohl auch die Präsidentschaftswahl verloren hat. Ich fragte den Südafrika-Korrespondenten der NZZ, Jean-Pierre Kapp, ob die Bevölkerung wirklich Anlass zur Hoffnung habe.
Zurzeit eigentlich kaum. Also die Lage im Land und in Harare ist relativ düster. Mugabe versucht mit allen Mitteln, den Status quo zu erhalten. Das heißt, er versucht mit allen Mitteln an der Macht zu bleiben. Oppositionelle werden seit Wochen wieder verfolgt, verprügelt und zum Teil auch gefoltert, wie man in den letzten Tagen gehört hat. Die Bevölkerung ist stark eingeschüchtert durch den polizeilichen und militärischen Druck, der im Land besteht, und traut sich eigentlich ihrem Missmut deshalb kaum Ausdruck zu verleihen.
Es war ja mal von einem Streik die Rede, der kommt nicht zustande.
Nein, der Streik ist kläglich gescheitert. MDC hatte zu einem Stay-Away aufgerufen, das heißt, dass die Leute einfach der Arbeit fernbleiben sollten, das heißt nicht auf die Straße und demonstrieren gehen, damit die Polizei keinen Vorwand findet, um richtig zuzuschlagen. Aber auch das hat nichts gefruchtet. Man rechnet damit, dass etwa 90% der Bevölkerung normal weitergearbeitet haben.
Die Sicherheitskräfte, von denen Sie gesprochen haben, die Polizei, das Militär, haben bisher immer Mugabe gehorcht, die Opposition mit Gewalt unterdrückt. Nach dem, was Sie schildern, hat sich daran nichts geändert. Dennoch ruft der Erzbischof, den wir eben schon zitiert haben, die Armee auf, jetzt nicht Mugabe, sondern das Land zu verteidigen. Besteht da irgendeine Aussicht, dass sich an der Rolle der Armee etwas ändert?
Es sieht nicht so aus. Die Armee ist bis jetzt, und das gilt auch die Polizei, zu Mugabe gestanden, zwar sehr klar zu Mugabe gestanden. Das Joint Operation Command, wie die oberste Polizei- und Militärführung heißt oder zusammengefasst ist, hat keine Zweifel daran gelassen, dass sie für Mugabe geradstehen werden und auch bereit sind, Gewalt einzusetzen, falls das notwendig sein sollte. Die Leute in den Sicherheitskräften, vor allem die oberste Schicht natürlich, hätte einiges zu verlieren, falls es zu einem Wechsel kommen sollte und ist deshalb nicht daran interessiert.
Nun ist immer noch eine unentschiedene Lage, was das Parlament und seine weitere Zukunft, was die Präsidentschaft und ihre weitere Zukunft angeht. Mugabe hat die Wahl, sagen wir mal so, mit Sicherheit nicht gewonnen. Allenfalls könnte es zu einer Stichwahl kommen. Kommt die jetzt?
Es ist damit zu rechnen, dass es zu einer Stichwahl kommt. Es ist allerdings auch damit zu rechnen, dass noch einige Zeit vergehen wird, bis die Stichwahl auch durchgeführt wird. Mugabe hat in den letzten Wochen auf Zeit gespielt und wird das aller Voraussicht nach weiter tun. Er nützt diese Zeit, um die Opposition einzuschüchtern, und zwar so stark einzuschüchtern, nimmt man an, dass sich am Schluss kaum noch jemand traut, gegen ihn zu stimmen. Das heißt, dass er die Wahlen dann wieder, mit welchen Mitteln auch immer, gewinnen würde und wieder Präsident des Landes wäre.
Wie passt denn in dieses Bild, dass gestern eine regierungsnahe Zeitung davon redet, man könnte eine gemeinsame Regierung bilden? Das wäre ja dann eine völlig andere Linie.
Das wäre eine völlig andere Linie. Das heißt, Mugabe hat auch immer wieder mit verschiedensten Mitteln gespielt, um die Opposition ins Leere laufen zu lassen. Und es sieht einen Tag nach dieser Ankündigung bzw. dieser Veröffentlichung auch bereits eigentlich wieder so aus, als wäre das eine weitere Finte gewesen, um gewisse kurze Hoffnungen zu wecken, die dann wieder zunichte gemacht werden können.
Mugabes Zeit gehe zu Ende, sagt die Kirche in ihrer heutigen Verlautbarung. Wenn ich Ihnen zuhöre, ist das Wunschdenken.
Es sieht leider zurzeit so aus. Mugabe scheint nicht an einen Rücktritt zu denken. Er hat wahrscheinlich auch Angst vor einem Rücktritt. Denn dann müsste er für seine Taten der vergangenen Jahre gerade stehen. Und das scheint er absolut nicht zu wollen.
Jean-Pierre Kapp ist Korrespondent der Neuen Zürcher Zeitung im südlichen Afrika. Unterdessen erhöhen die USA den Druck auf Mugabe. Die stellvertretende Außenministerin für Afrika, Fraser, erklärte, Oppositionsführer Tsvangirai habe die Präsidentschaftswahlen klar gewonnen. Und Präsident Mugabe missachte den Willen seines Volkes. Wir reden jetzt von der Kathedrale der Eisenbahn, vom schönsten aller Bahnhöfe, von der Londoner St. Pancras Station, 1866 im neugotischen Stil erbaut, 2007 wiedereröffnet als St. Pancras International, als das Londoner Ende der Eurostar-Hochgeschwindigkeitslinien aus Brüssel und Paris. Aus der alten Kathedrale wurde ein Hightech-Paradies, Passagierinformation per Touchscreen, Shopping-Mall, die längste Küpli-Bar der Welt, alles neu. Nur die Jagd auf die lästigen Tauben unter den weit geschwungenen Dachgewölben erfolgt auf Low-Tech-Basis. Very Low-Tech. Katrin Häusler, Falken.
Schichtbeginn für Falkendame Angel im Bahnhof St. Pancras. Immer mit dabei ihr Trainer und Besitzer Mark Bigwood. Er hat Angel ein Glöckchen um die Kralle gebunden, damit er weiß, wo sie ungefähr steckt, wenn sie unter dem riesigen Glasdach des Bahnhofs ihre Runden dreht. Mark Bigwood hat Angel für diesen Job speziell trainiert. Ihr Auftrag? Tauben verjagen. Mark erklärt, wie das funktioniert.
Basically, this is a bird of prey, and the pigeons are naturally afraid of birds of prey.
Der Falke ist ein Raubvogel und Tauben haben Angst vor Raubvögeln. Die Idee ist, den Falken regelmäßig hierher zu bringen, damit er den Bahnhof als Jagdrevier markiert, so dass die Tauben sich verziehen. Den Tauben wird also kein Härchen gekrümmt. Sie werden lediglich vertrieben. Dass Großstadttauben schädlich sind, darüber sind sich die meisten Bahnreisenden einig. Dass sie im schicken, frisch renovierten Bahnhof nichts zu suchen haben, Dreck machen und Krankheiten übertragen können, darüber auch. Die Reisenden finden die Falken gut.
I think it's an excellent idea.
Das ist eine großartige Idee. Für mich sind Tauben die Pest. Aber ich finde es gut, wenn man mit natürlichen Mitteln gegen sie vorgeht.
Because I think pigeons are a pest, but I'd like to see them dealt with by natural means.
Wenn sie die Tauben auf diese Weise loswerden, ist das eine gute Idee, denn ich hasse Tauben. Natürlich könnte man den Ratten der Lüfte auch mit Gift zu Leibe rücken, doch das ist sehr teuer und lässt die Tiere leiden, erklärt Falkner Mark Bigwood. Deshalb die Idee, die Taubenplage auf ganz natürliche Weise zu regeln. Zu Marks Anti-Tauben-Crew gehören 6 Falken, die an verschiedenen Orten in London eingesetzt werden. 2 bis 3 Mal die Woche, etwa 2 Stunden lang. Dafür müssen sie gar nicht viel tun. Herumfliegen oder einfach nur herumsitzen. Das vertreibt die Tauben, denn die bekommen schon Angst, wenn sie die Greifvögel nur von weitem sehen oder hören. Unterschätzen sollte man die Tauben allerdings nicht, sagt Mark. Wir variieren extra die Tage und Zeiten, an denen wir in den Bahnhof kommen, damit sich die Tauben nicht daran gewöhnen und ein Muster erkennen. Dann würden sie einfach vor dem Gebäude warten, solange wir hier sind. So mancher Reisende hat trotzdem Zweifel, ob die Falken in St. Pancras auch langfristig etwas bringen. Ich bin sicher, dass die Tauben viel klüger als die Falken sind. Sobald die Falken weg sind, kommen die Tauben wieder. Tauben können sogar Briefe zustellen. Das zeigt doch, dass sie sehr intelligent sind. Wenn der Falke da ist, hauen sie ab. Sobald er weg ist, kommen sie ganz einfach wieder. In St. Pancras jedenfalls scheint das Konzept aufgegangen zu sein. Nur ein paar vereinzelte Tauben trauen sich derzeit in die Halle, auch ohne kreisenden Falken. Doch gilt es, die Tauben auf lange Sicht nicht nur zu verdrängen, sondern auch ihre Vermehrung zu reduzieren. In Kanada hat man da ein ganz spezielles Verfahren, erzählt eine Reisende.
Well, did you know the story about how they treated pigeons in Quebec? They have a pigeon hotel.
Haben Sie schon gehört, was man in Quebec mit den Tauben macht? Dort gibt es ein Taubenhotel. Die Tauben wohnen darin und werden sogar gefüttert, denn das Futter ist ein Verhütungsmittel.
But the food is a contraceptive.
Sicherlich auch keine schlechte Idee, die in London aber gar nicht nötig ist. Durch das ständige Abhauen vor den Falken stehen die Tauben unter solchem Stress, dass sie ans Vermehren gar keinen Gedanken verschwenden. und es schlicht und einfach vergessen.
Erzählt Katrin Häusler in London. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Urs Bruderer, für die Nachrichten Thomas Kropp, vom Mikrofon war Kaspar Selk. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.